dass man einen ganzen Abend drüber machen kann. Auch wenn man die Romane, die eigentlich keine Märchen sind, wie zum Beispiel der Liechtenstein, wenn man die nicht mitzählen tät.
Jetzt müsst ihr nur mal anfangen, weil ich habe nämlich nicht auf...
Er hat das weglassen, das ihn betroffen hat. Man merkt es gut. Micha, du bist durchschaut.
Ja. Also zum ersten Mal haben wir Ihnen den Wilhelm Hauff kurz vorgestellt. Das wollen wir heute gezielt nicht machen, sondern wir wollen, wenn das die Zeit noch zulässt, es gegen Schluss machen. Wir wollen aber mit dem Märchen anfangen, und berühmt war der, ist der Hauff vor allem bei späteren Generationen. Ich bin mir sicher, Sie und die Eltern von Ihnen, Sie kennen wesentliche Märchen von Wilhelm Hauff, die er in sogenannten Almanachen, das ist damals im Biedermeier ein Begriff gewesen, der gängig war. Man hat diese Märchen gesammelt in Almanache, man hat Almanache schreiben können, man hat Almanache herausgegeben. Das ist beim Wilhelm Hauff, sind es 3 Sammlungen mit Märchen, und insgesamt sind so um die 20 Märchen, korrigier mich bitte, wenn...
Er ist nur 25 Jahre alt, war er. Also wenn er mit 5 angefangen hat, hätte er 20 Märchen geschrieben. Oder nach der Michaelsen-Rechnung 21 vielleicht. Aber das ist natürlich auch nicht ein trauriges Leben, das mit 25 endet, unvollendet. Aber seine Märchen, die sind vollendet. So muss man sagen, ganz ohne Zweifel. Sie sind etwas ganz Besonderes, wenn man in die Runde schaut bei der damaligen Schriftsteller- und Dichterwelt, dann finden wir als Zeitgenossen den Andersen, Christian Andersen, und er ist ebenbürtig, absolut ebenbürtig. Das Märchen vom hässlichen jungen Entlein oder das Mädchen mit dem Schwefelhölzchen und solche Dinge, Sie kennen ja diese Märchen, das steht dem Hauff nicht nach. Der Hauff, fast gleichaltrig mit Andersen, hat dieselbe Erzählhöhe. Ob wir drauf kommen, heute Abend festzustellen, woran das liegt, das weiß ich nicht, und das ist auch schwierig, aber es lässt sich so feststellen. Ich möchte jetzt einfach mal mit einem Märchen anfangen, ich sage da das Wort Märchen. Hauff sagt uns auch, was ein Märchen ist und was ein Märchen von anderen Dingen unterscheidet. Da kommen wir aber nachher drauf. Ich habe mir mal rausgesucht, das ist ein Märchen, das Sie sicher alle kennen. Kalif Storch. Kennt das jemand nicht? Kalif Storch? Wer kennt es nicht? Alle kennen es. Kalif Storch. Ein Märchen, das nicht in Deutschland spielt. Es gibt Märchen von Hauff, die lassen sich lokalisieren einigermaßen in Deutschland. Er macht es auch ganz bewusst, dass er das lokalisieren will. Das Wirtshaus im Spessart ist im Spessart, und den Spessart gibt es wirklich. Ja? Und das Kalte Herz ist im Schwarzwald. Und da brauche ich jetzt nicht sagen, den gibt es wohl nicht, das werden Sie mir sofort glauben. Der Kalif Storch spielt im Morgenland, im Orient, unter Muslimen. Kalif Storch, ein Kalif als Storch. Sie wissen es, wie es dazu kommt. Ein Einkauf bei einem Krämer, man kauft einen Kamm und ein paar Tücher. Und dann sieht man noch ein kleines Schublädchen, da ist ein schwärzliches Pulver drin. Der Visier will eigentlich einkaufen, der Kalif ist neugierig. Was ist denn das? Da ist ein Zettel dabei. Auf dem Zettel kann man aber nicht lesen, weil er eine ganz fremde Schrift hat und niemand diese Schrift kennt. Man holt den Gelehrten, und wie die Kalifen also sind, sagt er zu dem Gelehrten: Wenn du es nicht lesen kannst, dann hau ich dir den Kopf runter. Und dann kann der das natürlich lesen. Klar, und er liest dann, dass man mit diesem Pulver sich verwandeln kann in jedes Tier, das man will. Ja? Und dieses Tier, das man will, man ist dann nicht nur das Tier, was auch schon schön ist und interessant, sondern als dieses Tier versteht man die Tiersprache. Und darum geht es dem Kalifen. Er will die Tiersprache verstehen. Es ist auch ganz interessant, dass es die Tiersprache ist. Nicht etwa, dass der Kalif gesagt hat, dann kann ich ja fliegen. Ja? Hätte ich vielleicht gesagt. Ein Storch, toll, dann kann ich ja vielleicht fliegen. Nein, Oder Kinder bringen, naja gut, aber Kinder bringen wollte ich sagen, aber das machen die Störche ja nicht unbedingt, das weiß man nicht so ganz sicher, wie das abläuft. Auf jeden Fall, der Kalif, der Storch könnte fliegen, nein, der Kalif will die Sprache der Tiere verstehen zu können, also verstehen können. Und dann kommt alles Übrige, wie Sie wissen, man verwandelt sich mit dem Zauberwort Mutabor. Mutabor, jeder kann Lateinisch und jeder kann es übersetzen. Mutabor, ich werde mich verwandeln. Ich werde mich verwandeln. Und in diesem Fall sagt man dazu in einen Storch, nicht wahr? Dann wird man zu einem Storch. Wo ist der Haken? Wissen Sie es noch? Da gibt es eine ganz schlimme Bedingung dabei bei der ganzen Sache. Also Sie kennen das Märchen nicht mehr so ganz.
Man darf nicht lachen.
Man darf nicht lachen, wenn man ein Storch ist. Darf dieser Storch nicht lachen, denn sonst vergisst er das Zauberwort, das ihn rückverwandeln kann. Das Zauberwort Mutabor hat ihn verwandelt. Jetzt bräuchte man es zum Zurückverwandeln. Dann schon passiert. Man kommt nicht mehr zurück, man muss den Rest seines Lebens ein Storch bleiben. Und das macht wahrscheinlich keinen Spaß, vermutlich. Also bei mir wäre es schlimm, ich könnte keine Spätzle mehr essen, sondern ich müsste Frösche fressen. Und das ist nun schon nicht mal das Ziel meines Daseins. Gut, wie es bei Ihnen ist, weiß ich nicht, aber manche wollen auch Bratwürste essen oder Leberspätzle oder Maultasche, aber es ist halt so eine Sache, wenn man dann ein Storch ist. Ja? Es gibt so Frösche und so weiter. Gut. Ja, und wie er nun zurückkommt, das wissen wir, dass sein Wesir hat, ist ja mit ihm gegangen. Ist ja, ja, das ganz Nette ist, als sie gerade Storch werden. Ja? Warum sind sie denn gerade Storch geworden? Sie hätten ja jedes Tier werden können. Als jedes Tier hätten sie die Tiersprache verstanden. Storch sind sie geworden, weil sie gesehen haben, dass ein Storch auf einem Acker Nahrung sucht, frisst, rumstochert, manchmal auch klappert. Und ein anderer Storch kommt zu ihm geflogen. Und diese Unterhaltung dieser beiden, die interessiert jetzt. Das ist interessant. Was sagen zwei Störche zueinander, wenn sie sich auf dem Acker begegnen? Eine sicher spannende Frage, ist aber ein gewisses Thema des Märchens. Und Sie merken, das ist schon ein besonderes Märchen. Und das Thema ist, was sagen zwei Störche zueinander, wenn sie sich auf einem Acker begegnen? Weißt du noch, was sie sagen? Sie sagen, ja guten Morgen, ja wie geht's, was machen die Kinder und wie geht's denn da der Frau und das, ja, mit dem Futter ist auch nicht mehr so weit her und es ist, alles wird schlechter. Erinnert Sie das an was?
Ziemlich menschlich.
Ja, die sagen das Gleiche wie die Menschen zueinander. Ja, genau das. Es ist, ja, hier wird das Märchen satirisch, ja. Plötzlich hat der Hauf das Ganze ein bisschen gedreht, ein ganz klein bisschen die Schraube verstellt und wir haben kein Märchen mehr vor uns, wie es die Kinder lesen vom Schneewittchen und vom Rotkäppchen, ja, oder von den sieben Geißlein, sondern wir haben ein Märchen vor uns, das uns widerspiegelt. Der Wesir und der Kalif schauen in einen Spiegel hinein, wenn sie die beiden Störche hören. Und da müssen sie natürlich lachen. Diese Situation ist natürlich komisch, dass sie nun Menschen begegnen, wenn sie Störche begegnen. Ja? Und da lachen sie und das ist das Unglück. Jetzt stehen sie da als Störche und können nie mehr zurück. Sie wissen, wie das geht. Sie finden eine Eule in einem Gemäuer. Diese Eule ist eine verzauberte Prinzessin, wie sich das ja gehört, nicht wahr? Sie ist natürlich als verzauberte Prinzessin außerordentlich schön, hoffen wir. Und hofft auch der Kalif. Warum kommt gleich? Ja, diese verzauberte Prinzessin will natürlich auch wieder eine Prinzessin sein. Doch keine hässliche Eule. Ja, ist ja klar. Sie sollen einen ganz bösen Zauber, ganz nebenbei gesagt, demselben, der auch die beiden verzaubert hat. Sie weiß jetzt, wie man es machen muss. Der Zauber trifft sich mit anderen Zaubern. Die tun da bei diesem Essen, das die da veranstalten, da tun die ihre Schandtaten kund gegenseitig und erzählt, der Zauber, der die beiden verzaubert hat. Ja, und was ich jetzt gemacht habe, ich habe doch den Kalifen dazu gebracht, Mutabor zu sagen. Mutabor hören die beiden. Jetzt haben sie das Wort wieder, das sie wegen dem Lachen vergessen haben. Rennen hinaus, bloß eins. Die Eule hat gesagt, wenn ich euch verrate, wie ihr zu dem Zauberwort kommt, was ja jetzt erfolgreich war, wenn ich euch das verrate, dann muss auch ich erlöst werden. Aber meine Erlösungsbedingung ist kein Zauberwort. Meine Erlösungsbedingung ist, dass jemand, der mir als, dass jemand, ein Mann, mir als Eule verspricht, dass er mich heiratet, wenn ich verwandelt bin. Der Kalif sagt, kein Problem, das macht der Wesir. Etwa, ja, so. Der delegiert das sofort, diese Hochzeit da, ne? Mit einer Eule, um Gottes Willen. Der Wesir, aber ich habe ja schon eine Frau, was bei den Muslimen nicht so schrecklich wäre, aber die kratzen mir die Augen aus. Aber es ist ja auch das Problem, da kauft man ja die Katze im Sack. Was kommt denn da raus, wenn sich die verwandelt? Und dann muss man sie heiraten. Nun, der Wesir ist da, der Kalif ist natürlich darauf verpflichtet, ein Kalif zu werden, zumal es schon einen gibt, der ihn abgelöst hat. Der Sohn des Zauberers nämlich. Deshalb ist er ja verzaubert worden. Und jetzt hat er der Eule versprochen, er heiratet sie, wenn sie beide verzaubert sind. Dann heiratet er die Eule. Und erst dann, wenn er die Eule geheiratet hat, wird die Eule wieder zu einer Prinzessin. Wie alt die ist, wie die aussieht, was sie gern hat und was nicht, was sie, ob sie zänkisch ist, ob sie ihren Mann verprügeln wird, das alles weiß man natürlich nicht. Und dann hält er Wort, um die Eule zu Frau. Natürlich ist es klar, diese Eule ist die schönste Frau der Welt und die liebste Frau der Welt. Und er ist seit seines Lebens, wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie heute noch. Natürlich wird vorher noch der Zauberer bestraft und dessen Sohn, der in der Zwischenzeit Sultan, Kalif geworden ist, der wird, weiß es noch jemand, was geschieht mit dem? Den zwingt man dazu, von dem Pulver zu schnupfen und Mutabor zu sagen, und ich will ein Storch werden. Und da wird er ein Storch, wird er in einen Käfig gesperrt, und da ist er jetzt als Storch, der gerade den Kalifen verdrängen wollte von seinem Thron. Das ist das Merken vom Kalif Storch. Sie merken, da hat es ganz viele Schichten drin, diese Merken. So eigenartige, wenn man als Kalif und als Wesir plötzlich, zack, auf sich selber stößt, wenn man Störchen zuhört. Und wenn man sich in einen Storch verwandelt hat, ja, dann hätte man sich eigentlich ja gar nicht verwandeln müssen, wenn man es mal rückwärts denkt. Ja. Und da ergeben sich viele Dinge. Und dann natürlich ist es die, ja, das Versprechen, der Glaube an ein Geschick, der verlangt wird, der Glaube an ein Schicksal, das verlangt wird, wenn man eine Eule heiraten soll, von der man aber weiß, dass sie eine Prinzessin wird, nur nicht zu welcher. Ja. So viel mal zum Kalifstorch, als Einstieg in diese Märchen. Sie merken, das hat schon was für sich, dass diese Märchen so bekannt geworden sind und so berühmt geworden sind. Es ist ja auch spannend, wenn die beiden dastehen und gelacht haben und wissen, dass sie nie mehr, dass ihnen das Zauberwort nie mehr einfallen wird. Aber sie haben dann die Eule gefunden. Die Eule hat natürlich nicht sie gefunden, sondern die Eule hat der Dichter gefunden. Denn der Dichter muss ja immer denken, wie komme ich denn aus dem Schlamassel wieder raus, sodass man es glauben kann. Das ist auch eine Kunst. Das macht Hauf großartig. Immer, in allen Märchen. Er führt die Leute, man nennt es eine Aporie, seine Helden, in eine Aporie. einen auswegslosen Zustand, wo es keinen drinnen mehr gibt und dann kommt doch noch eine Lösung. Das ist zwar ein bisschen trivial vielleicht, aber das so glaubwürdig aus dem Menschsein zu entwickeln, das kann auch perfekt und das kann auch Andersen perfekt. Wir haben nicht so viel geschwätzt, dass wir schon das Wort Mutabor fast immer ein.
Ich bin total erschlagen. Ja.
Sie ja hoffentlich nicht.
Aber eine ernsthafte Frage, Günther. Als du das jetzt erzählt hast, vorher hast du mit dem Micha gemeckert, das Seiko-Märchen des Liechtenstein, mir ist jetzt ganz ernsthaft aufgefallen, ist das wirklich auch ein Märchen? Ist das wirklich ein Märchen? Oder gebraucht er die Form des Märchens, um was anderes zu transponieren? Mir ist vorher was eingefallen bei dem Thema, dass die Menschen oder die Störche, die unterhalten sich miteinander. Und dann wird es trivial, weil der eine fragt, ja, wie geht es in deine Kinder, wie geht es in deiner Frau und so weiter. Mir ist da ein großer, bekannter Theologe eingefallen, und zwar der Name kennen Sie vielleicht, das ist der Friedrich Schleiermacher gewesen. Ja? Und der hat mal gesagt, also wenn man mal genau zuhört, über was sich die Menschen unterhalten, dann sind es meistens sogenannte Wettergespräche, hat er das genannt. Ja? Also über Belangloses, ja. Also da lohnt sich's eigentlich gar nicht darüber zu reden. Frage, will der Hauf mit der Form des Märchens eigentlich etwas ganz anderes, nämlich sowas, so eine Art Satire schreiben, wo er sich über die Menschen vielleicht lustig macht? Sicher, da ist was dran, es sind so Märchenmotive. Also ein wichtiges Motiv ist zum Beispiel das Motiv der Verwandlung. Also immer wieder kommt es in Märchen, auch in bekannte Märchen vor. Sie kennen viele Märchen von den Gebrüder Grimm oder so, wo sich Menschen in Tiere verwandeln können.
Um kurz zu streiten, Brüder Grimm, bitte. Die waren keine Kompanie, sondern das waren einfach zwei Brüder. Wenn du Gebrüder so, sagst, wenn sie eine Firma kennt.
Ja.
Kommen wir der Sache näher.
Wilhelm und Jakob Grimm, ja, ja, war, ja, Brüder, nicht Gebrüder. Ja.
Ja, bloß weil ich ja soll, ich hätte ja nie was gesagt, aber ich bin ja dazu aufgefordert worden, nicht wahr?
Also ist meine Frage verstanden worden. Also gebraucht Hauf manchmal die Form des Märchens, um etwas ganz anderes zu transponieren.
Darf ich vielleicht schön eingreifen? Es gibt zweierlei Märchen. Hauf unterscheidet es sogar ausdrücklich in einem der Almanache, schreibt er darüber in der Rahmen. Man muss doch schön mal erklären, wo die Märchen eigentlich stehen. Er hat es ja schon gesagt, in Almanachen, also in periodisch erscheinenden Schriften, also periodisch hieß bei Hauf in einem Jahr, kommt ein Almanach heraus. Das ist ein Buch, in dem ein bestimmtes Thema steht. Also ein Schriftum, das periodisch erscheint. Die Periode ist beim Hauf ein Jahr und das Thema Märchen. Ja? Und da gibt es in jedem Almanach eine Rahmenhandlung, eine Rahmenerzählung. Die erste Rahmenerzählung heißt die Karawane. In einer Karawane, die Angst hat vor einem Räuber, der sein Unwesen in dieser Wüste treiben soll, da werden, damit man am Lagerfeuer nicht einschläft, wenn man Wache stehen muss, Wache schieben muss, damit der Räuber nicht kommen kann, dieser Böse, von dem man weiß, er droht, da erzählt man sich Geschichten. Und diese Geschichten sind Märchen. Der zweite Almanach heißt die Sklaven des Scheich von Alessandria. Die Sklaven des Scheich von Alessandria. Ein großes Fest. Der Scheich von Alessandria hat seinen Sohn verloren. Der wurde als Geisel ihm weggenommen. Und jetzt trauert er um ihn. Und Gutes zu tun und damit der vielleicht kommt und die Göttergeister und sonst was gut zu stellen, fördert er Sklaven, seine Sklaven, entlässt immer wieder einen in die Freiheit, stattet sie aus und so weiter und sie haben ein gutes Leben. Diese Sklaven müssen aber ihm zum Dank dafür Geschichten erzählen. Und das sind die Märchen des zweiten Almanachs. Auch im Orient, auch in dieser Gesellschaft, dieser arabisch fernen Gesellschaft. Und dann kommt der dritte Almanach. Der dritte Almanach heißt, das wissen Sie alle, das Wirtshaus im Spessart. Ja, das Wirtshaus im Spessart. Der spielt also in Deutschland. Ja, trotzdem wird im Wirtshaus im Spessart auch wieder auch ein orientalisches Märchen erzählt. Aber dort wird vor allem auch das kalte Herz erzählt. Und das spielt da im Schwarzwald. Ja, also da sind wir nun doch in Deutschland geblieben. Also diese Märchen wechseln sich ab. Der Rahmen ist irgendwo, da ist zweimal ist er im Orient, einmal ist er in Deutschland. Der Rahmen in Frankistan, wie das bei den Muslimen heißt, bei Hauf heißt es so. Da merken wir schon ein bisschen bei Frankistan, dass ein ganz anderer Autor großen Gewinn aus diesen Märchen gezogen hat. Die ist da im Spielen, im Orient, in der Wüste. Ja, wo nun Banditen rumlaufen, Räuberbanden es gibt. Was vielleicht ein Haji Halef Omar bin Haji Abul Abbas ibn Haji Dawud al-Ghazara gibt. Kennen Sie den? Ja. Nicht? Karl May nämlich. Ja. Eine Ausstrahlung von Hauf ist auch Karl May. Er hatte diese Vorbilder. Der drei Almanache sind erschienen. Jetzt wissen wir die drei Almanache. Mehr nicht, denn nach dem dritten Almanach ist Hauf gestorben, leider. Mit 25 an Typhus verstorben. So, jetzt habe ich dich unterbrochen, aber ich wollte nur noch mal schön diese Gesamtheit erwähnen. Und im zweiten Almanach, Zwergnasisch im zweiten, gell? Im zweiten Almanach, da haben wir bei Hauf die Unterscheidung zwischen einem Kindermärchen und einem Kunstmärchen. Und das hat mit dem sicher sehr viel zu tun, was der Wolfgang gesagt hat, Kindermärchen und Kunstmärchen. Es gibt eigentlich noch einen dritten Begriff, den Hauf beim Kindermärchen mit einschiebt, das ist das Volksmärchen. Ja. Alle Märchen sind eigentlich Volksmärchen, weil sie im Volk erzählt werden. Die Kunstmärchen sind von einem Autor, der hat es erfunden. Hauf, ja. Oder Andersen, das sind Kunstmärchen. Oder E.T.H. Hoffmann, das sind Kunstmärchen. Und die anderen Märchen, die sind Volksmärchen. Zu den Volksmärchen gehören dann die Kindermärchen. So, und jetzt die Frage vom Wolfgang. Wie ist denn das? Kann man ein Märchen verwenden, um bestimmte Themen oder bestimmte Probleme anzusprechen? Was machst du weiter am besten?
Ich möchte eine andere Geschichte hier erzählen. Und zwar erst den Titel von der Geschichte. Die Geschichte heißt Der Affe als Mensch. Und da wird auch sowas wie ein typisches menschliches Problem verhandelt. Nämlich das Problem, das andere Autoren auch von Haufs Zeit, zum Beispiel E.T.H. Hoffmann, dieser Spätromantiker, den hat es beschäftigt und er hat eine Geschichte geschrieben mit dem Titel Nachrichten von einem gebildeten Menschen. Das heißt, es geht um die Bildung des Menschen. Was ist ein gebildeter Mensch? Und der Hauf, der Wilhelm Hauf, der schildert nun in seinem Märchen, das er als Märchen auch wieder erzählt, schildert er im Grunde genommen, wie jemand einen anderen, einen fremden Menschen in die Gesellschaft einführt und die ganze Gesellschaft staunt wieder immer wieder über das, was dieser Mensch kann. Der kann nämlich tolle Sachen machen. Der kann Musik machen, der kann Klavier spielen, der kann anständig sein. Also das, was man in der Regel Bildung nennt und was man unter gebildeten Menschen voneinander zu Recht erwarten kann. Ja? Und plötzlich oder mit der Zeit stellt sich heraus, ja, wo ist denn dieser Mensch überhaupt her? Ja, mutmaßen manche, vielleicht ist er aus England, vielleicht ist er irgendwo aus dem Ausland, vielleicht hat er was mit uns zu tun, vielleicht hat er auch nicht was mit uns zu tun. Kurzum, er stellt sich schließlich heraus als ein Affe. Ein Affe, der das, was alle Menschen können, sehr gut kann, weil er es eben gelernt hat, weil es ihm antrainiert worden ist.
Und noch ein Effekt, das ist alles richtig, nur eine einzige Kleinigkeit ist anders gewesen, meine ich. Dieser Affe, der wird eingeführt von seinem Onkel, wie er sagt, das ist mein Neffe aus England, und der benimmt sich total daneben, der schmeißt die Gläser runter, denn mit dem kann man überhaupt nichts anfangen und alle Welt schimpft auf ihn. Und so sind halt die Engländer, aber je mehr der sich so gebärdet, desto eher sagt man, naja, das ist halt ein Engländer und entschuldigt ihn als Engländer. Ja, als Engländer machen das halt so. Wir müssen jetzt mal, wir dürfen jetzt nicht so kleinlich sein, und der Onkel, der weiß, wenn der sich so daneben benimmt, dann schnürt er ihm das Halstuch, das er umhat, ganz fest zusammen. Und dann wird er plötzlich ganz zahm und brav und benimmt sich ganz gesittet. Und die Leute sagen, ja, schaut mal, wie sich ein Engländer benehmen kann. Ja, das ist ja ganz toll. Und so kriegt der Engländer immer mehr Ansehen. Und dass er ein Affe wird, das steuert der Onkel so, dass er eines Tages sagt, zum heutigen Abendtreffen, wenn alle zusammenkommen, die Bürger und dieser Neffe und ich, kann ich nicht dabei sein. Fühle mich nicht gut, liege ins Bett. Aber wenn der Engländer sich schlecht benimmt, dann öffne ihm das Halstuch. Und je weiter er ihm das Halstuch und je öfter er ihm das Halstuch öffnet, und dann muss es ja immer wieder öffnen, weil das sich natürlich immer schlechter benimmt. Das ist ja genau das Falsche, ihm das Halstuch zu öffnen. Und da wird er nun wirklich zum Affen. Und man entdeckt dann einen Affen. Ja, und dann haut der Onkel mit dem Affen ab. Er hat die ganze Gesellschaft vollkommen reingelegt und sie sind blamiert. Sie haben genau das gemacht, was du gesagt hast. Sie sind auf eine Fassade von Bildung hereingefallen.
Also nochmal zu meiner Frage. Gebraucht der Wilhelm Hauff dieses Märchen für ganz andere Zwecke? Also hier in dem Fall jetzt wieder die Satire. Ja, dass er menschliche Schwächen aufzeigen will. Das wäre die Frage.
Sicher.
Also er gebraucht da dazu natürlich Märchenmotive.
In dem Fall aber keins, außer dem Halstuch vielleicht. Da wird es ein bisschen märchenhaft, weil ein Affe lässt sich auch mit dem Halstuch nicht rasieren. Aber sonst ist das kein Märchen. Es ist eine reine Satire. Eine Satire gegen dieses gutgläubige und einfältige Bürgertum, das Dinge hochhält und Maßstäbe übernimmt, die keine sind und die nicht weiß und das nicht weiß, warum es bestimmte Maßstäbe überhaupt hat und ansetzt. Das ist hier, aber es steht als Märchen da und hat ja dieses Märchenmotiv, dieses Halstuchs tatsächlich auch da. Also es ist wohl in einem Kunstmärchen möglich, der Gesellschaft einen Spiegel vorzahlen. Und der Gesellschaft einen Spiegel vorzahlen, das haben wir im Kalif Storch, was ganz unaufdringlicher geschieht, ja auch schon gemerkt. Da bist du ja dadurch draufgekommen. Das ist nun eben ein Anliegen des Kunstmärchens, dass es für verschiedene Zwecke eingesetzt werden kann. Alle Märchen von Andersen sind Kunstmärchen. Nehmen Sie mal die Prinzessin auf der Erbse. Sie kennen es? Die Prinzessin liegt auf einer Matratze. Geht nicht. Dann noch eins, noch eins, noch eins. Es geht alles nicht. Es war darunter, unter der untersten Matratze war eine Erbse. Ja. Diese Erbse hat die bis zur, ich weiß nicht, 14. Matratze gespürt, diese Prinzessin. So verzogen, so dekadent ist die Oberschicht in Dänemark, heißt dieses, oder in Europa, heißt das Fazit dieses Märchens. Und auch hier gibt es natürlich, außer der Tatsache, dass man eine Erbse nicht bis ins 14. Stockwerk einer Matratze spüren, weil wie viel waren es auch, bloß 7 Matratzen spüren kann, gibt es in diesem Ding, in dieser Geschichte kein Märchen, nichts Märchenhaftes. Trotzdem, es ist ein Kunstmärchen und ist ganz klar eingesetzt als Satire gegen diese verzogene Welt und verschobene Welt, überempfindliche Welt. Als hat hier und hat großen Erfolg gehabt. Anders ist es mit der kleinen Seejungfrau in solchen Märchen von Andersen. Aber wir sprechen jetzt nicht mit Andersen, über Andersen, sondern über Hauf.
Und beim Hauf ist es vielleicht wesentlich, also wir haben das mit der Almanache schon erzählt, dass er im Grunde genommen, auch der Orient ist schon angesprochen worden vom Günther, im Grunde genommen nimmt er solche Märchenmotive, nimmt er tatsächlich aus dem Orient. Deswegen kommt zum Beispiel der Kalif immer wieder vor, der Wesir kommt immer wieder vor. Und er hat ein ganz großes Vorbild aus Märchen, die Sie vielleicht zumindest dem Titel nach alle kennen. Also ich habe jetzt eine Ausgabe dabei, da heißt es interessanterweise nicht Märchen, weil es im Grunde genommen auch wie beim Hauf nur zum ganz geringen Teil Märchen sind. In Wirklichkeit sind es Erzählungen oder das, was Hauf auch Geschichten nennen kann. Was er zum Beispiel in seine Rahmenerzählungen immer wieder als Reflexion einführt, warum erzählen sich Menschen Geschichten? Menschen erzählen sich Geschichten, um sich von Problemen abzulenken. Menschen erzählen sich Geschichten, zum Beispiel kleine Kinder, da sieht man das sehr schön. Menschen erzählen sich Geschichten, weil sie Angst haben, weil sie die Furcht überwinden wollen. All das kommt beim Hauf auch vor. Aber das große Vorbild war eine Erzählsammlung, die zu Hauf seine Zeiten übersetzt worden ist, aus dem Orient übersetzt worden ist. Die Erzählungen aus 1001 Nächten. Könnt ihr jetzt wieder Kritik hervorrufen, ich warte drauf, dass er wieder was sagt. Also so heißt es wirklich. Vielleicht hat es auch jemand anders in Erinnerung, Erzählungen aus 1001 Nacht zum Beispiel heißt es manchmal. Ja, das ist eine Frage auch der Übersetzung, wie man es übersetzt. Das sind Geschichten, die tradiert worden sind lange Jahre in Indien, die von Indien dann nach Persien gekommen sind. Und diese Geschichten, warum heißen die Geschichten oder Erzählungen aus 1001 Nächten, aus 1001 Nacht? Weil es wirklich 1001 Nacht gewesen ist, wo eine Frau einem König Geschichten erzählt. Und diese Geschichten, die hat sie immer erzählt bis zum Morgengrauen. Und wenn der Morgen angebrochen ist, dann hat sie aufgehört zu erzählen. Aber die Geschichte war dann noch nicht aus, sondern komm morgen wieder. Dann erzähle ich dir die Geschichte weiter. Und das ist die Pointe zwischen, also von dieser Erzählsammlung, dass die praktisch eine List anwendet, indem sie den König dazu zwingt, zuzuhören. Übrigens nebenbei, das kommt ganz zum Schluss, kommt raus, dass 1001 Nacht, wenn man das mal durchrechnet, dann kommt man ungefähr auf 3 Jahre. Also in der Zeit kann die drei Kinder gebären und hat auch drei Kinder von diesem König geboren. Deswegen heißen die Erzählungen aus 1001 Nacht oder 1001 Nächten. Und das hat sich der Hauf als Vorbild genommen, nicht nur die orientalischen Motive, nicht nur die Motive der Verwandlung, andere Motive, die öfters vorkommen, Motive, dass Feen zum Beispiel eine Rolle spielen, ja, sondern er hat sich auch die Rahmengeschichte vorgenommen. Er erzählt zum Beispiel in der Sammlung, die den Titel trägt, die Karawane. Da erzählt er, wie Kaufleute im Orient in einer Karawane, was tatsächlich so passiert ist, laufen, marschieren von morgens bis abends und jetzt die Nacht verbringen. Und in der Nacht, dann wird man oft von Räuber oder sowas überfallen, ja. Und deswegen muss man die Nacht durchbringen und die bringt man am besten durch, indem man Geschichten erzählt, ja. Und so sind die Märchen entstanden und so hat der Wilhelm Hauff, hat er praktisch das Motiv von 1001 Nächten hat er übernommen und hat Gründe gefunden, warum man Geschichten erzählen kann. Aber vielleicht kommen wir jetzt...
Lass mich noch geschwind jetzt sagen, jetzt haben wir ja dauernd das Wort Geschichte neben Märchen stehen. Ich habe es schon vorher angedeutet, glaube, was ist der Unterschied zwischen einem Märchen und einer Geschichte? Das Wort Meere, kennen Sie das Wort Meer? Und es ist in all den Meeren wunders viel gesät, von Helden Lobbebären, von großer Arbeit. Das, so fängt das Nibelungenlied an. Und es ist in all den Meeren. Vom Himmel hoch, da komme ich her, ich bringe euch gute neue Meer. Ja. Die Meer ist ursprünglich eine Nachricht irgendeiner Art. Und das Märchen ist davon zwar abgeleitet, aber etwas völlig anderes. Außer natürlich, ich lege mich in einem Pfarrer und sage, die gute neue Meeresengel, sie ist auch nur ein Märchen. Nein, die Geschichte sagt nun Hauff selbst. In einem Märchen greifen Dämonen, Geister, Feen, Zauberer, Hexen in das Schicksal eines Menschen ein.
Und also das, was man das Übernatürliche nennen könnte.
Ja. Das greift ein in das Schicksal eines Menschen. Dann ist es ein Märchen. Und in einem Märchen sind diese Dinge selbstverständlich. Niemand fragt, warum gibt es da einen Frosch, der sprechen kann. Im Märchen kann ein Frosch sprechen. Ja? Punkt. Und in der Geschichte, da greift kein überirdisches Wesen in die Schicksale des Menschen ein, sondern Menschen greifen in das Schicksal anderer Menschen ein. Das ist natürlich auch spannend, vielleicht sogar noch viel spannender. Das Schicksal eines Menschen wird mitgestaltet von anderen Menschen. Wir sind immer in Bezug zu anderen Menschen und dadurch entsteht unser Schicksal. Beziehungsweise natürlich andere Kräfte wie Krankheiten und Zufälle und so weiter können ja auch noch eine Rolle spielen. Aber eingreifen in mein Schicksal tun nur andere Menschen und eben keine Zauberer. Ja. Hauff wählt nun eben beides. Er schreibt Geschichten und er schreibt Märchen. Der Roman Lichtenstein ist in diesem Sinne eben kein Märchen, ja, sondern es ist die Geschichte von Herzog Ulrichs Vertreibung bis 1519. Wie lief das damals im Land ab? Und da gibt es viele Menschen, die eingreifen und so weiter. Das ist nicht unser Thema jetzt. Während ein Märchen wie Kalif Storch, ein Zauberer greift ein in das Leben einer Prinzessin und er greift ein in das Leben eines Wesirs und eines Kalifen. Und wie sie sich retten, wie der Mensch durch seinen Witz und seine Treue vielleicht und seine Hoffnung sich aus dem Sumpf wieder herausziehen kann, auch wieder über andere Menschen. Die Prinzessin kann sich ja nicht allein erlösen. Jemand muss sie heiraten, und zwar als Eule heiraten, nicht als Prinzessin. Dann wird sie erlöst. Und der Kalli findet das Wort, das er durch Lachen vergessen hat, und der Wesir, die findet das Wort Mutabor nicht selbst. Es ist ihnen nicht möglich. Aber die Prinzessin, die Eule, hilft ihnen dabei. Ja. Und in Zwergnase, da ist es diese Gans, ja, diese Gans, die Tochter des Zauberers Wetterbock, ja, die weiß, wo ein bestimmtes Kräutlein findet. Ja. Und es war eine Zauberin, die Zwergnase einen hübschen jungen Mann verwandelt hat in einen Zwerg mit einer langen Nase und ohne Hals und einem Schnitzbuckel und langen Armen und kurzen Beinen. Das ist ein Märchen. Ja. Und trotzdem, und das ist nun bei Hauff ein Kern der ganzen Sache, die Erlösung geschieht menschlich. Zwar durch Zauberei wieder, eine Rückverwandlung, aber diese Zauberei findet nicht statt aufgrund irgendwelcher Zufälle oder Irrtümer oder sonst was. Oder weil der Zauberer plötzlich Reue empfindet, dass er jemand in eine Eule verwandelt hat. Sie findet statt durch menschliche Eigenschaften. Und darum geht es Hauff vor allem. Die Konflikte werden von Menschen gelöst. Und er war nicht einmal 25, als er diese Märchen geschrieben hat. Und er hat es so überzeugend dargestellt, dass wir ihn bis heute noch lesen und gerne lesen. Und er hat es so toll erzählt und so spannend und anschaulich, dass man es gerne liest. Habe ich wieder viel geschwätzt, Wolfgang.
Weißt du, dass du gerade unbewusst wahrscheinlich ein theologisches, ich sage jetzt mal, kennt ihr das vielleicht, Großwort? Er hat gesprochen von der Erlösung. Das ist so ein theologisches Großwort. Also kommt aus einem ganz anderen Bereich, kommt nicht aus dem Bereich der Literatur. Du hast auch noch ein anderes Wort gesagt. Du hast gesagt, also von gelöst hast, glaube ich, gesprochen. Ja. Aber du hast schon tatsächlich auch das Wort Erlösung, und das hat mich geschwind erschreckt. Als Theologe hat mich das geschwind erschreckt. Du hast das Wort Erlösung gebraucht. Und ich frage jetzt, der Hauff ist ja bekanntlich auch selber Theologe gewesen. Er hat Theologie studiert, er hat Theologie abgeschlossen, er hat nur in seine kurze 25 Jahre, mehr kann man nicht viel sagen, aber für die Zeit hat er beschlossen, nicht Pfarrer zu werden. Ja? Wie übrigens viele Theologen der damaligen Zeit, also wenn man an Hegel oder Schelling denkt, da war das genauso. Mörike ist notgedrungen Pfarrer geworden, aber er hat den Pfarrberuf nie wirklich mit Spaß gemacht und hat das auch nie ausfüllen können. Ja. Und Hauff war so ein bisschen ein verhinderter Theologe. Das heißt, er hatte das Wissen um die menschliche Problematik, ja. Aber hat er selber dran geglaubt? Das weiß ich nicht. Und das ist mir jetzt gerade so als Frage, ist mir das einfach aufgetaucht, als der Günther das Wort Erlösung gebraucht hat. Hast du das so gemeint oder hast du das immer eher übertragenen Sinn gemeint?
Also ich habe es jetzt in diesem übertragenen Sinne des Märchens gemeint, die Erlösung von einem Zauber oder von einem Fluch. Aber andererseits steckt natürlich, das sehe ich, ja, habe ich jetzt gleich auch gesehen, sehr gut, dass du das von der theologischen Seite her betrachtest, nämlich die Erlösung, woher kommt sie denn nun? Ja? Woher kommt die Erlösung? Bei Hauff kommt sie in den Märchen. Und ich will jetzt nicht sagen, dass das nun seinen ganzen Gedankenbereich ausfüllt oder seinen ganzen seelischen Bereich ausfüllt. Aber in den Märchen kommt die Erlösung von den Menschen. Ja? Der Mensch kann den Menschen erlösen. Sonst erlöst ihn niemand. Er ist nicht Theologe in diesem Moment. Aber inwieweit nun eben auch Gott wirksam werden kann über Menschen und so weiter, das sei hier nicht diskutiert. Aber es ist natürlich möglich, dass er auch diesen theologischen Hintergrund gehabt hat. Aber ein Kern seiner Märchen ist ohne Zweifel die Erlösung des Menschen durch den Menschen. Die geschieht seltsamerweise auch durch relativ oft bei ihm. Dadurch, dass sich Leute als jemand entpuppen, an den man niemals gedacht hätte, dass er es ist. Die Karawane hat ja eine ganze große Karawanenreise Angst vor diesem Räuber. Weißt du noch den Namen gerade?
Nein.
Komisch, dass ich ihn jetzt nicht weiß, denn Orbasan.
Der aber erst ganz zum Schluss.
Ja, der Orbasan kommt ganz zum Schluss und rettet die Karawane. Er ist der Räuber, vor dem sie die ganze Zeit Angst hat. Er hat auch ein Märchen erzählt. Er ist der Räuber, vor dem sie die ganze Zeit Angst hatten, ist der Orbasan. Oder der Scheik von Alessandria, der ja diese Sklaven da pflegt und versorgt und verschickt und macht und tut, offensichtlich da in dem Bewusstsein Gnade finden zu können. Irgendwie Schicksal oder Gott oder Allah oder was wir jetzt immer einsetzen wollen, Gnade finden zu können. Es löst sich auf. Der letzte Sklave, der die letzte Geschichte erzählt, ist sein Sohn, der Geisel war und wiedergekommen ist aus Frankreich. Übrigens hat ihn Napoleon höchstpersönlich freigelassen und heimgeschickt und finanziert. Der kleine Korporal, das ist ein Motiv, das nicht nur bei Hauf auftaucht, aber es ist tatsächlich so. Und das ist ein, bei ihm immer wieder werden die Menschen zu jemandem, den man sich ersehnt hat. Erweisen sich als jemand, den man sich ersehnt hat, der auch plötzlich hilfreich sein kann. Und ich meine, in dieser Schicksalhaftigkeit, die da bleibt, da könnte schon etwas Theologisches stecken, könnte ich mir vorstellen. Könnte mir sehr gut vorstellen, dass er, aber er bleibt ganz außen, er erzählt es ganz neutral, da wird es nie religiös, da wird es nie theologisch. Er spielt die Karte nicht aus, sondern er bleibt, Gott sei Dank nicht. Es wird nie moralisch. Die Moral steckt in ganz anderen Dingen. Wenn man sieht, wie hilfreich der Mensch dem anderen Menschen sein kann oder wie schädlich er dem anderen Menschen sein kann. Hier liegt die Moral bei Hauf ganz stark. Das ist typisch für Märchen. Bei Hauf aber ist es sehr, sehr überzeugend und sehr stark. Auch in den Wirkungen. Übrigens noch was zu der zu dieser Orientalgeschichte hier. Ich höre gleich auf, dieser Orientalgeschichte. Woher kommt denn das, dass wir da dauernd den Orient vor uns haben? Der Karl May war ja noch nicht so weit, der braucht noch eine Weile. Und warum interessiert man sich denn plötzlich so für den Orient? Bis dahin hat man sich nicht für seine Zeit schon auch interessiert, aber die war schrecklich, da war die Französische Revolution, da wurden die Leute geköpft, das war nicht so was Angenehmes. Da ist man schon ausgewichen, aber man ist nach Griechenland ausgewichen. Ja? Man hat plötzlich das Rosensteinschloss in Stuttgart als griechischen Tempel gebaut, mit Säulen und so weiter. Man hat das Brandenburger Tor gebaut in Berlin, Sie wissen, mit Säulen, das an die Eingangshalle auf die Akropolis erinnert und so weiter. Der Klassizismus kommt, diese Epoche des Klassizismus und der Klassik, Goethe, Schiller und so weiter in der Literatur. Aber da gibt es nun plötzlich daneben eine andere Bewegung, eine orientalische, und der König Wilhelm I., der das Schloss Rosenstein gebaut hat, der will jetzt einen Park dabei bauen, und kommen die Entwürfe da, die denken, lauter Säulen und kleine Tempelchen und so weiter, nichts da, sagt er, da will ich den Orient. Wer war denn da kurz vorher im Orient? Wer? Napoleon natürlich. Napoleon war in Ägypten. Also Napoleon hat in Ägypten einen großen Feldzug gemacht. Ja? Und da kommt plötzlich der Orient nach Frankreich. Und wie Sie wissen, was nach Frankreich kommt, kommt, wenn wir lang genug warten, und
irgendwann nach
müssen wir gar nicht lang warten, kommt es nach Deutschland. Deshalb plötzlich eine Orientseligkeit in Deutschland. Orientalische Muster an den Wänden, orientalische Säulen, orientalische Bauten. Der schönste orientalische Festsaal, der jemals gebaut wurde, wenn man den gesamten Orient mit einbezieht, der stand in Bad Cannstatt in der Wilhelma, und leider ist ausgerechnet in diesem Festsaal die einzige Bombe reingefallen im Zweiten Weltkrieg, die in die Wilhelma reingefallen ist. Sehr schade, sind nur noch ein paar schäbige Reste davon da. Aber man war so orientselig. Das war der große Festsaal König Wilhelms I., orientalisch. Ja. Er war kein Muslime. Ja. Und sind die Wilhelma gehen, sie sehen lauter orientalische Gebäude. Sehr schön übrigens. Das ist sehr gut gelungen. Jetzt habe ich dich aber unterbrochen und bereue zutiefst.
Nein, ich lasse mich gern unterbrechen, vor allem von dir. Ich habe jetzt gerade etwas gemerkt. Wir haben uns über wenig geeinigt. Über das, was wir uns geeinigt haben, da gehört das dazu, dass wir möglichst konkrete Märchen vorstellen wollen. Und wir haben jetzt das eine Märchen gehabt vom Kalif Storch. Ich habe ein anderes Märchen noch angesprochen. Aber vielleicht sollte man doch nur zu zwei Märchen kommen. Das nächste wäre, außer dem Kalif Storch, etwas, was Sie auch alle kennen, der Zwerg Nase. Ist auch schon angesprochen worden. Motive daraus sind angesprochen worden. Ich habe jetzt bloß beim Zuhören vom Günther gemerkt, wie er das im Grunde nochmal viel besser kann als ich. Also ich habe mir überlegt, soll ich jetzt auch ein Märchen vorstellen? Und ich würde jetzt sagen, Günther, wenn du es schaffst, dann machst du bitte für mich.
Aber ich hätte lieber den kleinen Muck, wären Sie damit einverstanden?
Ja. Man kann auch erst den kleinen Muck und dann, wenn die Zeit noch reicht, der Zwerg Nase machen. Ja, der Zwerg Nase machen. Also machen wir den kleinen Muck als nächstes.
Wir haben uns ja ernsthaft überlegt, ob wir nicht so ein Märchen vorlesen heute Abend. Aber es würde zu lang dauern. Die Märchen sind sehr lang und auch schon daran merken Sie, dass es Kunstmärchen sind. Ein Märchen, wie der Name ja schon sagt, ist eine kleine Nachricht, ein Märchen.
Ja, eine SMS heute.
Ein Märchen, eine ganz kleine Nachricht. Und es gibt Märchen, die sind nur ganz, ganz kurze. In den Brüder Grimmschen Märchen gibt es auch ganz kurze. Gut, Hänsel und Gretel ist ein bisschen länger, auch mehr als 4-5 Seiten sind die nicht. Aber Zwergnase ist viel, viel länger und wir haben gemerkt, wir können heute Abend kein Märchen vorlesen. Sie müssen sie schon selber lesen, aber ich kann Sie dazu, wenn Sie es machen, beglückwünschen. Es macht einen wahnsinnigen Spaß, wieder mal Märchen zu lesen. Vor allem die Haufschen, weil Sie haben schon gemerkt, das sind nicht nur Kindermärchen. Ja? Das ist nicht nur Schneewittchen oder so. Ja, da ist schon sehr viel mehr drin. Das sind Kunstmärchen mit anderen Ansprüchen. Und das merkt man schon und dann liest man es wirklich gern. Entschuldigung, der kleine Muck. In Nicea, meiner Vaterstadt, da war ein Mann, der auf dem Dach seines Hauses herumging. Man sah von der Ferne nur einen riesigen Kopf da oben laufen mit einer großen, mit einem riesigen Turban. Und darunter ein kleines Körperchen mit winzigen Beinchen, kleine Ärmchen. Das war der kleine Muck. Wir Kinder natürlich, die Kinder, von denen wir jetzt der Ich-Erzähler da erzählt, der hat die Geschichte erzählt in der Karawane, gell? In der Karawane. Ich glaube, sie ist in der Karawane. Ich bin nicht ganz sicher, egal. Ich kann auch schon gucken, wenn sie.
Ja, ist in der Karawane.
Ich will sie ja nicht anlügen hier.
Ist egal.
Also in der Karawane, der kleine Muck. Da wird erzählt und nun lachen die Kinder. Wenn der kleine Muck rauskommt, wird gelacht und gelacht. Er wird verspottet, kleiner Muck, fang uns doch und so weiter. Die sagen nicht, der kann mit seinem riesen Kopf und den kleinen Beinen, kann der sie nicht fangen, kein Problem. Und deshalb lachen sie sich schier tot und ärgern ihn grün und blau, bis der eines Tages umfällt und dann wird es ganz schlimm und dann kommt er heim. Der Vater weiß es schon und er sagt so, lieber junger Freund, jetzt setz dich mal hin, jetzt erzähle ich dir mal, wer der kleine Muck ist. Aber wie immer, wenn du was Übles getan hast, kriegst du erstmal 25 Schläge hinten drauf, nicht wahr? Die kriegt er, die erträgt er und dann erzählt ihm der Vater die Geschichte des kleinen Mucks, dessen Vater gestorben ist und er steht jetzt da, ohne irgendjemand, die lieben Verwandten haben alles genommen ihm. Das Einzige, was sie ihm gegeben haben, waren die Kleider seines Vaters, die ihm überhaupt nicht passen. Denn sein Vater war ein ganz normaler Mensch und der ist halt ein Zwerg mit einem riesen Kopf und alles andere ist zu klein geraten. Und Nun steht er da mit den Kleidern seiner Vaters, die er so überall, er zieht sie an und schneidet alles ab, was zu lang ist. Ja? Dass es nur noch zu weit ist, das hat er gar nicht so gemerkt. Umso lächerlicher sieht er aus. Und dann geht er hinaus in die weite Welt. Ja? Soll er machen. Zu Hause wird er nichts. Er hofft auf das Glück. Er hofft auf das Glück. Das Einzige, was er hat, ist, dass er hofft, dass er Glück hat. Und so kommt er zu der Frau F. Zahatzi, ein toller Name. Überhaupt sind die Namen bei Haufe immer ganz toll, zumal der Name, schönen Name, hoffentlich kriege ich ihn zusammen, den schönen Namen fällt mir noch ein. Er lohnt sich wirklich und wir werden ihn nachher vielleicht auch gemeinsam lernen. Kakaman Kaputi Baba. Kakaman Kaputi Baba heißt der Mann. Er ist ein Mensch, der sich als Arzt verkleidet und da braucht er einen anderen Namen und da fällt ihm der Name Kakaman Kaputi Baba. Kakaman Kaputi Baba heißt er. Und der Name fällt ihm ein. Mir hätte so ein Name nicht einfallen. Aber dem ist so ein Name eingefallen und es spricht für die Qualität des Mannes und des Märchens. Gut, jetzt geht er hinaus in die Welt und hofft auf Glück. Und was hat er mitgenommen? Nein, er geht zu der Frau F. Zahatzi. Das wissen ja alle, herbei, gekocht ist der Brei. Der Nachbarn und so weiter kommt und frei zu essen und ich kann jetzt das nicht auswendig, aber ein Sprüchlein wird auf dem Haus runtergerufen, er fühlt sich eingeladen, geht rein und darf mit den Katzen mitessen, er wird da behalten, weil er so drollig aussieht und soll die Katzen versorgen und die Frau öfter hat sie, kann da öfters ausgehen, ist lange fort, aber die Katzen machen das Spiel nicht mit. Die Katzen schmeißen Zeug runter, zerbrechen Geschirr, gebärden sich ganz ungebärdig und es ist ganz schrecklich, wenn die Frau öfter hat sie daheim ist, heimkommt, ist alles kaputt und dann sagt der kleine Muck, das waren die Katzen. Nein, das waren nicht die Katzen, sagen die Katzen, weil die Katzen gar nichts sagen, sondern so lieb da liegen in ihren Pelzstöcken und so nett schnurren, die können es gar nicht gewesen sein. Dann wird natürlich der kleine Muck geschimpft und geprügelt und so weiter, bis er eines Tages beschließt, es geht nicht mehr, ich gehe jetzt fort. Und da geht er noch zum Schluss, weil er was braucht, in ein Zimmer rein, wo er hofft, dass er das Geld von der Frau F. Zahatzi findet. Und dann, er nicht ganz mittellos, er kann das Geld mitnehmen, nicht weil er ein Dieb ist, sondern weil sie ihm nie, weil sie immer versprochen hat, ihm einen Lohn zu zahlen, aber es nie gemacht hat. Also er hat Anspruch drauf, aber findet kein Geld, findet gar nichts, er findet eine Kristallschale, die ist wunderschön, er will sie von unten sehen, zack, war da ein Deckel drauf, fliegt runter und ist kaputt. Furchtbar, jetzt muss er gehen, es bleibt ihm gar nichts, die schlägt ihn tot, wenn sie heimkommt und das sieht. Er nimmt ein, was da gerade rumliegt, das sind zwei Pantoffeln, die kann er gebrauchen, damit er die Füße nicht wundläuft und ein kleines Stöckchen nimmt er auch mit. Und jetzt wissen sie, wie es weitergeht, also die Pantoffeln anzieht, und damit ein bisschen rumrennt, kann er nicht mehr aufhören zu rennen und rennt immer schneller und immer schneller und immer schneller, bis er schier nicht mehr, keine Luft mehr kriegt und gerade noch rausschreien kann, halt, halt, halt. Und dann stehen die Pantoffeln still. Und so verdingt er sich nach einigem hin und her beim Kalifen als Läufer. Der Kalif braucht Boten, die irgendwo hinrennen, Botschaften bringen. Die müssen zuverlässig sein, die müssen schnell sein und die müssen auch nicht die Dinge verraten, die man ihnen sagt. Ja? Alles, das erfüllt er perfekt. Er wird der Leibläufer des Kalifen. Wunderbar, er ist gerettet. Bis er eines Tages merkt, ja, er träumt nur noch. Er träumt nur noch und im Träum erscheint ein kleines Hündchen, das bei der Frau F. Zahatzi war, das sich unter den Katzen wohl auch nicht so wohl gefühlt hat. Und das sagt ihm nun im Traum, du musst deine Pantoffeln richtig anwenden. Wenn du dich auf dem Absatz dreimal um dich selbst drehst und sagst, wohin du willst, dann bist du dort. Ja? Wunschpantoffeln, wo man hinfliegen will. Das Stöckchen klopft überall, wo Gold vergraben ist, dreimal auf den Boden. Und wenn Silber vergraben ist, klopft es zweimal auf den Boden. So. Nun kann er natürlich seine, natürlich ist das bei Hauf ganz toll erzählt, der Kalif nimmt ja so einen Zwerg nicht einfach. Ja. Der Zwerg schlägt ein Wettrennen mit dem besten Läufer des Kalifen vor. Aber der Weißer, er hat seine Pantoffeln an und der beste Läufer des Kalifen, der bleibt weit hinten, wird total überrundet, ist überhaupt nicht mehr vorhanden. Und deshalb kriegt er diese Stelle des Hofläufers. Und so, nun ist ja seine Karriere wunderbar. Und nun kommt der Gipfel, der I-Punkt eigentlich, ja, nämlich sein Stöckchen klopft dreimal auf den Boden einer bestimmten Stelle im Park. Er holt einen Spaten, mit Mühe und Not gräbt er runter und eine Goldkassette kommt raus. Gold, lauter Goldstücke. Nun hat er gemerkt, dass die Dienerschaft sehr neidisch ist auf ihn. Und deshalb denkt er jetzt, wenn ich denen jetzt was von meinem Gold gebe, dann sind die wieder nett zu mir. Die waren eigentlich neidisch, weil er beim Kalif die Stelle 1 inne hatte. Welcher Diener wird da nicht neidisch? Ja? Und so kriegt er jetzt diese Goldstücke und gibt sie nun raus. Gibt sie raus. Woher hat denn der das Gold? Ja, sagt der Schatzweiser, das hat er natürlich aus dem Schatz des Kalifen gestohlen. Und weiß sofort, wie er sich beim Kalifen einschmeicheln kann. Er geht zu ihm und sagt, der kleine Muck hat einen Haufen Gold, ja, und das hat er dir gestohlen. Das weiß ich ganz genau. Und dann lässt der Kalif den kleinen Muck kommen und er hat alle Taschen voll Gold. Völlig falsch, die Menschen vollständig falsch eingeschätzt. Nun, er ist im Gefängnis, ist angekettet, er hat noch das Stöckchen, das nützt ihm nichts im Gefängnis, er hat noch die Galoschen da, die Pantoffeln, die nützen ihm auch nichts, denn er probiert auch sich dreimal um eine Achse zu drehen, aber er ist ja angekettet und da geht es schlecht. Also die Situation ist aussichtslos. Wieder mal haben wir die Aporie, ja. Aber er hat doch auch ein gewisses Vertrauen auf den Kalifen und auf sich selbst und fordert oder bittet den Kalifen um ein Gespräch und sagt ihm, ich habe das Gold von dem Stückchen hier. Und da lässt der Kalif einige Münzen vergraben und siehe da, das Stückchen findet sie im Beisein des Kalifen. Und schon ist er rehabilitiert, aber... Und der Schatzmeister, ja, dem wird die seidene Schnur geschickt, der kann sich aufhängen, er hat ja gelogen. Da kommen die Pantoffeln ins Spiel. Woher kannst du denn so schnell laufen, sagt der Kalif. Ja, meine Galoschen sind das, sind meine Galoschen, ja, die sind Pantoffeln. Dann zieht sich der Kalif die Pantoffeln an und schon fängt er an zu rennen. Ja, er rennt. Und der Zwerg gleich lacht sich schier tot. Das gönnt er ihm, der es ihn da tagelang hat angehen lassen. Aber nicht falsch, sich da rächen zu wollen, am Kalifen rächen zu wollen. Ganz falsch. Ja. Ich sagt er halt, dann hören die auf. Auch der Kalif ist jetzt stocksauer. Sagt, du haust ab, du verschwindest von meinem Hof. Hau ab, ich will dich nie mehr wiedersehen. Geh dahin, wo du kommst, natürlich behält er das Gold, das ihm ja sowieso gehört, da. Und natürlich auch das Stöckchen und die Pantoffel. So geht der kleine Muck vom Kalifen weg, ohne irgendetwas zu haben. Wie er zu Hause weg ist, so geht er weiter. Nun, Sie wissen, wie es weitergeht. Er kommt in einen Wald, an einen wunderschönen kleinen Teich. Da wachsen wunderschöne Feigenbäume, er hat Hunger, er isst von einem Feigenbaum, schaut mal zufällig ins Wasser und sieht, dass er zwei lange Ohren und eine riesige Nase hat. Von der Feige hier gegessen, oder von den Feigen, die er gegessen hat. Oh je, schrecklich, unter Menschen kann er nicht mehr. Er kann nur hier bleiben, wo die Feigen sind. Da gibt er einen Haufen. Naja, so sieht's aus für ihn. Und als er wieder Hunger kriegt, ist er halt wieder Feigen. zufällig schaut und sagt, er hat keine langen Ohren mehr, keine Eselsohren mehr, er hat keine lange Nase mehr. Aha, die erste Feige von diesem Baum, die lässt die Nase und die Ohren wachsen, die Feige von diesem Baum nicht. Aha, schon hat er den Plan, er geht, verkleidet sich als Kaufmann, setzt sich vor den Palast des Kalifen und hat Feigen vor sich liegen. Nun ist es eine Jahreszeit, in der es noch kaum Feigen gibt. Der Küchenmeister kommt und kauft die Feigen und setzt sie dem Kalifen und seiner Familie vor. Und alle kriegen sie lange Ohren und eine lange Nase. Furchtbar. Die ganzen Doktoren und Mediziner des Kalifenreiches können überhaupt nichts machen. Das Zeug bleibt fest. Und nun kommt ein verkleideter Doktor. Ne? Er hat das Gegenmittel, will es aber nur dem Kalifen geben. Ja? Kalif kriegt eine Feige, die ist vom zweiten Baum, nicht wahr? Und gibt es einem Prinzen, siehe da, die Ohren sind weg, die Nase ist weg. Wunderbar. Und da sieht oder weiß der kleine Mucko, die Unterredung soll in der Schatzkammer stattfinden, hat gleich am Anfang gesehen, da liegt sein Stöckchen, da liegen seine Pantoffeln und schon hat er sich gedreht dreimal, das Stöckchen in der Hand, wünscht sich weit weg in eine ferne Stadt und schon ist er wieder zu Hause und das war die Geschichte. Wir können jetzt natürlich viel, wir haben gesehen, was er für Fehler gemacht hat. Wir haben auch gesehen, was der Kalif für Fehler gemacht hat. Ich will sie aber jetzt nicht fragen oder einen Aufsatz schreiben lassen, was der Kalif für Fehler gemacht hat. Ja, erst hat er dem Schatzmeister geglaubt, ohne nachzuprüfen, den Dienern geglaubt, ohne nachzuprüfen. Dann hat er eben die Verlockung gespürt, die von diesen Gegenständen ausgibt. Er hat sie ihm weggenommen, völlig zu Unrecht, hat ihn auch fortgeschickt und so weiter. Da liegen seine Fehler. Nachher lässt er sich erpressen. Ja, mit den Feigen lässt er sich erpressen. Er ist also ganz überall fehlerhaft. Und warum wird der kleine Muck gerettet? Durch seine eigene Beobachtung und Einsicht in die Zusammenhänge. Er rettet sich selbst. So kann er sich retten, indem er schlau genug ist. Ein paar Mal kommt es vor bei Hauf. Einsicht, Überlegen, Verständnis, das richtige psychologische Beurteilen der Menschen und so rettet er sich. Das ist auch das, was ihm jetzt der Respekt des Vaters, des Jungen, der die 25 Schläge bekommen hat, verschafft hat. Und er kriegt dann jetzt die zweiten 25, die er jetzt nach der Erzählung der Geschichte kriegen müsste, werden ihm erlassen, weil er einsichtig geworden ist. Einsicht ist eine gute Sache. Ja. Aber es ist viel mehr in diesem Märchen als diese Moral natürlich, ist ganz klar. Die Kinder, die den kleinen Jungen verspotten, die gibt es ja heute auch noch. Die in jeder Schule gibt es das, dass Kinder verspottet oder ja, wir wissen ja, dass das abläuft. Und der kleine Muck ist da ganz hilfreich, wenn man ihn liest, richtig versteht.
Also das war nochmal so eine konkrete Geschichte. Vielen Dank für deine Ausführungen dazu, Günther. Das habe ich jetzt total verschwitzt wegen der Zeit. Sie haben aber Gelegenheit, sich nochmal zu bedienen an die Getränke. Wir machen aber bald Schluss. Ich habe gesagt, die meisten haben noch was, deswegen habe ich nichts gesagt und habe ich auch nicht unterbrochen. Mir fällt sowieso heute eher die Stelle zu desjenigen, der ein bisschen dumme Frage stellt an der Günther. Günther, du hast ein paar Sachen in der Vorbereitung auch angesprochen. Und was mich noch jetzt als Literaturmensch interessieren würde, du hast gesagt, also der Hauf, der hat ja zu einer bestimmten Zeit gelebt. Du hast ausgeführt, zum Beispiel den Hans Christian, so heißt er, glaube ich, Andersen. Ja. Das ist eine interessante Parallele gewesen. Du hast aber noch im Vorgespräch ein paar Namen genannt. Da wäre E.T.A. Hoffmann wäre der eine Name, Brentano wäre ein anderer Name. der Ludwig Tieck ist so jemand, der auch Märchen geschrieben hat, der auch zum Beispiel das Motiv, das jetzt beim kleinen Muck vorkam, also mit den, das, in dem Fall war das Pantoffel, immer andere berühmtere Beispiel, das kennen Sie vielleicht, der gestiefelte Kater, das ist ein Märchen vom Ludwig Tieck, also da geht es um 7-Meilen-Stiefel, ja, also etwas, womit man sich auf wunderbare Weise bewegen kann, ja. Vielleicht noch ganz zum Schluss ein paar Worte zu weitere solche möglicherweise doch auch interessante Parallele. Also wenn wir uns beschränken jetzt vielleicht auf Brentano und E.T.A. Hoffmann und Ludwig Tieck vielleicht.
Ja, also halt mal auf eine bestimmte Epoche. Wir sind ja, das haben Sie ja vielleicht auch schon drauf gewartet, wir sind in der eigentlichen Märchenepoche. Die große Märchenepoche ist, Sie wissen es, die Romantik. Ja. Die Romantik, die ist hier schon auf einem ersten Höhepunkt in dieser Zeit. Ist nun Hauff ein Romantiker? Seine Zeitgenossen oder viele seiner Zeitgenossen waren es. Andersen wohl nicht. Aber E.T.A. Hoffmann, der große Romantiker, der ganz große Romantiker. Was ist denn Romantik? In der Romantik geht es um, wenn man es mal ganz kurz fassen will, und in diesen Märchen auch, geht es um Sehnsucht, die Sehnsucht nach Einheit des Menschen mit der Natur. In dieser Zeit merkt man mit der beginnenden Industrialisierung, mit dem Beginn der Technik, mit dem Beginn des Wandels des Weltbildes, ich darf mal ganz kurz auf die Einleitung von Hauff zu sprechen kommen, da gibt es ein Märchen, eine allegorische Figur und diese Märchen, diese Frau Märchen hat eine kleine Tochter und diese kleine, nein, Entschuldigung.
Fantasie.
Die Frau ist nicht Frau Märchen, sondern Frau Fantasie. Und diese Frau Fantasie hat eine kleine Tochter und diese kleine Tochter ist ein kleines Mädchen und heißt Märchen. Und dieses Märchen sagt, klagt furchtbar, weint bei seiner Mutter, man lässt mich nirgendwo mehr hinein. Ich darf nicht mehr in die Häuser. Überall werde ich abgewiesen. Wovon wird sie abgewiesen? Von der Aufklärung. Ja? Wir sind in der Zeit nach Kant. Ja? Wir sind in der Zeit der großen Philosophen, Schelling, Schleiermacher und so weiter, Hegel. Ja? Ganz andere Perspektiven sind sie. Die Aufklärung duldet keine Zauberer und Hexen. Die beginnenden Naturwissenschaften dulden keine Zauberei. Die erklären es natürlich. Das mahnt mich zu Recht, dass ich nicht so lange reden soll, aber so ein bisschen, vielleicht noch ganz kurz. Die Romantik hält dagegen. Sie sagt, Sie kennen den Dichter Novalis vielleicht. Wenn nicht mehr Zahlen und Figuren sind Schlüssel aller Kreaturen, wenn die so singen oder küssen, mehr als die Tiefgelehrten wissen, dann fällt vor einem geheimen Wort, wie von einem geheimen Wort, das ganze verkehrte Wesen fort. Das ist Romantik. Das hält die Romantik gegen die Aufklärung. Natürlich weiß Novalis, der ein bedeutender Wissenschaftler auch war, natürlich weiß er, dass es nicht so ist, dass die so stimmen oder die so singen oder küssen, mehr als die Tiefgelehrten wissen. Natürlich weiß er, dass die nicht besser rechnen können. Auch, dass sie nicht besser die Welt erklären können. Dass er weiß auch, dass sie nicht Wirtschaftspläne machen können. Das weiß er natürlich. Auch, dass sie nicht Bürgermeister sein können. Wobei ihm nicht gesagt ist, dass ein Bürgermeister nicht singen oder küssen darf. Aber es ist nicht das Kriterium, dass er Bürgermeister sein kann. Das geht nicht, das ist klar. Wo kämen wir hin, würden wir sagen. Die Romantik setzt ganz anders an, das ist klar. Sie sagt, der Mensch ist nicht nur da oben ein Hirnwesen, es ist ein Gefühlswesen. Es kann sich einig fühlen, es hat unterbewusst eine Sehnsucht nach der Natur und eine Sehnsucht nach Gott. Die Romantik ist in ihrem tiefsten Wesen eine religiöse Bewegung. Nur wird es nicht so ausgesprochen, aber Eichendorff vielleicht. Es ist eine Bewegung, wo Bindekräfte im Menschen festgestellt werden an die Natur, die vollendet, die Bindungen vollenden will und merken, dass das nicht geht. Ja. Mörike sagt mal am Uracher Wasserfall, hier bricht Natur ihr, vielleicht ihr übermenschlich Schweigen. Im Tosen dieses entsetzlichen Gewässers, das darunter stürzt. Wenn gerade Wasser ist am Uracher Wasserfall, aber das setzen wir uns voraus. Hier bricht Natur übermenschlich Schweigen. Und darum geht's, das Reden können mit der Natur. Im blonden Eckbert bei Tieck, ein Mensch, der lange Zeit in einer Einheit lebte, auf Probe lebte, bei einer Zauberin gewissermaßen. Wir wissen nicht, bei wem der nie sich davon lösen kann. Der am Schluss darstellt und weiß, wie entsetzlich, als er feststellt, dass es das alles nicht gegeben hat, was er wahrgenommen hat, wie einsam war mein ganzes Leben. Ich war allein und hab's gar nicht gemerkt. Ja, das ist das Leiden der Romantiker. Und so hören die Romantiker in sich rein nach den Stimmen, die innen sind. Schelling stößt als Philosoph auf das Unterbewusste und setzt damit für Sigmund Freud, gibt für Sigmund Freud später die Basis der Psychoanalyse. Aber dieses Unterbewusste sehen die Romantiker viel tiefer als eine Verbindung zu geheimen Gängen, zu überall hin, die wir nicht so lösen können. Davon hat Hauff nichts. Er macht das und Andersen auch nicht. Die nehmen das bewusst nicht auf. Sie sind keine Romantiker. Wir finden bei E.T. Hoffmann den Sandmann. Ja? Diese Geschichte mit einem Mädchen, das man sich verliebt, das in Wirklichkeit aber kein Mädchen ist, sondern eine Puppe, ein mechanischer Apparat, ein Roboter, ja? Der sich als Betrug entpuppt. Und der Sandmann, der endete an seinen eigenen Qualen, die er in diesem Zwiespalt empfindet. Und der zerrissene Mensch ist das Thema der Romantik. Der findet da sein Ende. Er springt von einem Turm. Und davon, von alledem hat er Hauff. Man müsste aber sagen, er ist mit 25 gestorben. Wir wissen nicht, was noch gekommen wäre. Aber bis hierhin nichts. Er ist wie Andersen. Andersen ist auch auf dieser Linie geblieben. Ja? In die Natur sehen, die Natur erleben, sie deuten, den Mensch sehen, ihn verstehen und sehen, wie nimmt ein Mensch auf den anderen, auf das anderen Schicksal Einfluss. Darum geht es bei Hauff und darum geht es bei Andersen. Bei den Romantikern geht das viel weiter. Ja? Tief in unterbewusste Ebenen hinein, die ich eben nicht durchschauen kann. Ja? Und über die ich auch nicht herrschen kann. Tristan und Isolde. Ja, Tristan stirbt an einer Verwundung. Die Isolde, die ihn erlösen hätte können, kommt zu spät. Weil man ihm gesagt hat, es sei ein Schiff käme mit schwarzen Segeln. Ja, das hat er aber weise. Es stimmte nicht. Und deshalb stirbt er und dann stirbt sie. Sie ist nicht verletzt, sie ist nicht krank, sie ist gar nicht, sie leidet, sie liebt ihn. Das genügt, dass er stirbt. Das ist romantisch gedacht. Ja. Wagner hat dazu die Musik gemacht. Das ist Romantik. Von alledem hat Hauff sehr wenig. Gelegentlich ist ein bisschen spürbar, aber sehr, sehr wenig. Fast mehr, und den muss ich jetzt den Micha ansprechen, fast mehr im Liechtenstein stelleweise als ausgerechnet in den Märchen. Dort ist vielleicht ein bisschen mehr Romantik als in den Märchen. Das wollte ich noch klarstellen, um ihn vielleicht auch einzuordnen. Trotzdem ist es sehr, sehr schön, diese, ich lese auch gerne die Andersen-Märchen. Ich meine, dass Hauf noch berührender ist, noch erlebnisreicher ist, noch vielfältiger ist und innerlich auch farbiger ist als Andersen. Und das macht das Erlebnis eines Haufmärchens viel stärker als eines Andersen-Märchens, die doch ein bisschen auch mehr für Kinder bewahrt wurden. Hauf, sie Zwergnase hat, das hätte Andersen nicht schreiben können, die kleinen Popol auch nicht. So, das war jetzt jetzt darfst du noch, jetzt habe ich sehr viel geredet und
ist in Ordnung, es ist vollkommen in Ordnung und es war auch, Günther, es war auch wirklich schön, dass du gekommen bist, dass du immer wieder nach Schiltach gekommen bist.
Gern.
Und das wollte ich jetzt gerade sagen, das hat er mir wieder vorweggenommen, also dass er gern gekommen ist, also das hat man dir angemerkt und dass du auch unseren Kreis hier bereichert hast, dass du die interessierte Leute immer wieder angesprochen hast. Also wir danken dir ganz herzlich und würdet jetzt an der Stelle soweit mal abbrechen. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist mit dem Heimfahren. Ihr habt noch eine ganze Strecke vor euch. Er wird irgendwann einmal sich verziehen. Ich bleibe gerne noch da bei Ihnen. Wenn Sie noch irgendwelche Fragen haben oder so, stehe ich gern noch zur Verfügung. Kann sein, dass ich mal kurz aufs Klo muss, aber ansonsten bin ich Abend über da. Also vielen Dank für Ihr Erscheinen. Es wird kühl jetzt, es wird auch dunkel jetzt. Schön, dass Sie da waren und wir wünschen Ihnen allen einen schönen Abend noch. Vielen Dank.
Ja, lieber Wolfgang, das war natürlich ein sehr schönes Schlusswort. Da bräuchte ich eigentlich fast keins machen, aber ich will mich natürlich bei euch beide bedanken. Und ihr habt meine Hoffnungen natürlich dann doch auch wieder ganz erfüllt und habt euch auch ganz klein bisschen wenigstens gestritten. Und es war ein sehr anregender Abend und ich habe sehr viel gelernt. Ich habe da also sogar mitgeschrieben. Und ich weiß jetzt also genau gleich viel wie du, Günther, weil ich jetzt einfach mitgeschrieben habe. Ne? Also ganz, ganz herzlichen Dank euch im Namen von der Volkshochschule und vom Historischen Verein. Ich sage es ja immer, es ist ein Highlight immer im Jahr, wenn ihr zwei diesen Abend macht. Und dann sage ich einfach ganz, ganz herzlichen Dank und dir, lieber Günther, eine gute Heimfahrt und ich hoffe, dass das 12. literarische Gespräch dann nächstes Jahr dann natürlich wieder stattfindet. Und wir werden Themen finden, da bin ich ganz sicher.
Aber ich bin 82 und da weiß man es natürlich nie. Und ich brauche nicht nur die Gesundheit, die nötig ist dazu. Mit 83 dann, ich brauche auch einen Fahrer. Heute hat es nicht geklappt, bis auf dass meine Tochter dann eingesprungen ist. Gott sei Dank konnte sie heute. Der Christoph, der eigentlich fahren wollte und immer fahren wollte, der hatte heute einen Gerichtstermin, da war also nichts zu machen. Also nicht als Angeklagter, sondern als Jurist.
Ganz herzlichen Dank euch.